Ich mache es heute mal wie Robert Klaus, der Clubtrainer, in den Pressekonferenzen vor den Zweitligaspielen des 1. FC Nürnberg und beginne mit einem Personalupdate. Uli Dickmeier hat eine nicht näher definierte Rückenverletzung und Florian Zenger eine Mandelentzündung. Beide fallen also aus hier heute. Und weil niemand will, dass ich dieses Format alleine befülle, bin ich sehr froh, dass sich ein Mensch gefunden hat, der sich mit mir über Fußball unterhalten will. Und noch etwas froher, dass es Christopher Schindler ist. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Vor allem bist du der Beweis dafür, dass man auch leicht angeschlagen so einen Podcast bestreiten kann, anders als die anderen beiden, die sich fröhlich abgemeldet haben. Wie geht's denn? Das ist mal wahrscheinlich die wichtigste Frage zu Beginn gleich.
Ja, vielen Dank. Also wir sind absolut im Plan, was die Verletzung angeht. Ich konnte jetzt schon die letzten Tage so leichtes Lauftraining absolvieren. Und ja, das ist eigentlich so der Einstieg in das Return-to-Play-Protokoll, wie man es so schon sagt, wo ich dann Stück für Stück fürs Mannschaftstraining quasi wieder aufgebaut werde. Aber soweit ist alles gut. Hoffe, die Verletzung an sich ist jetzt gut verheilt und ja, jetzt können wir schauen, dass ich fit gemacht werde fürs Mannschaftstraining.
Weiß man denn inzwischen, was es für eine Verletzung war? Ich habe Robert Klaus in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim gefragt und er sagte da, so genau kann man das nicht sagen, weil das nicht mehr so wirklich klassifiziert wird, ob es jetzt ein Riss ist oder sonst was auch von den Medizinern. Ist das so tatsächlich? Oder weißt du, was du hast da im
Zum Glück
Oberschenkel?
musste ich mich bis jetzt nicht so viel mit den genauen medizinischen Begriffen befassen, weil ich nicht so oft verletzt war in meiner Karriere. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es jetzt mittlerweile Sachen wie Faserriss, Bündelriss, Zerrung, Einblutung ist eigentlich nicht mehr so relevant, sondern vielmehr ja, die Art der beziehungsweise wie viel Flüssigkeit im Muskel zu sehen ist und an welcher Stelle vor allem halt sehnennah ist oder Muskelbauch und so weiter. Also es gibt da diese Art von Klassifizierung anscheinend und ja, ich denke, vereinfacht gesagt, wäre das wahrscheinlich früher mal ein Muskelfaserriss gewesen. Also ich denke, das ja, kann man schon sagen, es war letztendlich eine Einblutung in den Muskel und ja, um zu verhindern, dass das halt größer wird quasi, wurde ich zu dieser Pause gezwungen, ja.
Ich wollte heute, wir nehmen auf am Samstag, Mittag, 12.07 Uhr ist es jetzt gerade, am Tag nach dem Heidenheim-Spiel, sehr wenig über Fußball sprechen, wie es hier mitunter vorkommt in diesem Format. Ich befürchte, bisschen müssen wir doch über den Freitagabend sprechen. Wir haben allerdings auch wieder einen Sponsor. Es ist unser alter Sponsor, die Sparkasse, die sich auch beim 1. FC Nürnberg engagiert. Und die stellt uns Thomas Korell jetzt vor. Und dann geht's hier weiter mit Christopher Schindler. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ich mache gerne Witze, kenne mich taktisch gut aus und gebe Tipps, hat gesagt Christopher Schindler in einem Interview vor Saisonbeginn mit Wolfgang Lars in den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und auf nn.de. Das passt ziemlich gut auch zu diesem Podcast. Hier sind diese drei Rollen auf verschiedene Schultern verteilt, ohne dass ich jetzt genau sagen will, wer welche Funktion ausfüllt. Es ging da um die Kapitänsrolle beim 1. FC Nürnberg. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl, nochmal nachträglich.
Vielen Dank, ja.
Witze machen nach so einem Spiel wie gestern am Freitagabend gegen Heidenheim. 0:3 ist es ausgegangen, weiß inzwischen wahrscheinlich jeder, wenn dieser Podcast erscheint. Witze machen ist da wahrscheinlich eher nicht angebracht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Nee.
Zumal es halt für mich jetzt auch eine gewisser Weise eine Sondersituation ist, weil ich es immer schwierig finde, wenn man das Spiel halt von der Tribüne aus sieht und beurteilt. Ich weiß selber, wie schwer es auf dem Platz sich immer anfühlt und ja, wenn man das dann von außen sieht, hat man einfach buchstäblich auch diese Distanz zum Spiel
Ja.
und klare Gedanken und das ist ja manchmal auf dem Spielfeld halt nicht der Fall. Und deswegen ist es für mich auch schwierig, das ja ein Stück weit zu bewerten. für mich geht es dann nach solchen Spielen eigentlich immer darum, dass man so am nächsten Tag reinkommt und guckt, wie sind die Jungs beieinander, wie sehen sie das Spiel und dann vielleicht mal versucht an der einen oder anderen Situation auch mal eine wirklich andere Meinung, einen anderen Blickwinkel zu geben, wie man das vielleicht aus der Distanz gesehen hat, ohne da zu viel versucht auch schlecht zu reden, weil, wie gesagt, weil ich selber genau weiß, dass das auf dem Feld an sich dann nicht so einfach ist.
Wie waren Sie beieinander? Habt ihr euch heute schon gesehen am Pfalzner Weil?
Ja, die Enttäuschung ist riesengroß natürlich. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass die größte Enttäuschung eigentlich darin lag, dass man jetzt diese defensive Stabilität auch mit den zu Null Spielen und diese engen Abstände, dieses Füreinander kämpfen und da sein, das war irgendwie gestern gefühlt nicht so da und es war einfach auf dem Platz Riesenabstände. Man hat das Gefühl, dass jeder will, aber dass das nicht, wir es gestern einfach nicht auf den Platz gebracht haben. Und dann ist man natürlich, kann ich mir vorstellen, auch die ganze Nacht wahrscheinlich nicht gut geschlafen, wach gewesen, nachgedacht, woran hat es gelegen, woran könnte es gelegen haben. Also es ist nicht so eine schöne Situation, da ist man sowohl körperlich, aber auch vor allem mental müde. Und den Eindruck haben die Jungs heute auch gemacht.
Ja, es war wirklich ein seltsames Fußballspiel, bei dem man irgendwie anders als im Derby noch, beim letzten Heimspiel vor Heidenheim, da hatte man so den Eindruck von der ersten Minute an, es funktioniert, was da auf dem Platz funktionieren soll. Und diesmal gab es, glaube ich, erste Mal hat sich Frank Steinmetz, einer der Co-Trainer, schon, glaube ich, nach einer Viertelstunde an die Seitenlinie begeben, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen. Dann gab es eine Trinkpause nach 20 Minuten, wo Robert Klaus nochmal versucht hat, was zu korrigieren. Tobias Schweinsteiger genauso. Und man hatte den Eindruck, es bringt aber an diesem Abend irgendwie alles nix. Wann merkt man denn sowas als Spieler auf dem Platz, dass irgendwie der Gegner, so schien es gestern, nicht greifbar ist und dass auch die Korrekturen von außen nicht wirklich helfen?
Ja, also das merkt man als Spieler ganz genau. Also das merkt man auch gleich, weil jedes Mal, wenn du unter Druck kommst, aus Innenverteidigersicht in der letzten Linie verteidigen musst, das ist eigentlich eine unangenehme Situation natürlich. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Heidenheim gestern mit uns gemacht hat. Die haben uns sehr oft in unangenehme Situationen gebracht und ich hatte auch auf der Tribüne, eigentlich war das so spürbar und hatte ich auch dasselbe Gefühl, wo ich gesagt habe, so die ersten 10 Minuten schon, okay, das ist jetzt nicht so ein Start, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie wir das haben wollen. Und ja, manchmal, wenn man so eine Phase übersteht, kommt man dann selber ins Spiel und dreht das Momentum so ein bisschen um, aber das war leider gestern, ja, vielleicht so nach 25 Minuten mal 10 Minuten so, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, jetzt.
Da gab es dann die Abschlüsse, Dua und da Ferner, glaube ich, die beide nehmen.
Ich, wie gesagt, es ist schwer von außen, weil ich auch nicht jetzt in den Besprechungen dabei war, zum Spiel hinführend und auch jetzt die genaue taktische Ausrichtung die zum Aufbau dieser Woche, weil ich halt wirklich nur mit Reha beschäftigt war. Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Und im Grunde genommen glaube ich aber, wenn man das so von außen sieht, ist es eigentlich manchmal gar nicht so wichtig, ob man jetzt genau richtig steht oder genau taktisch den richtigen Ablauf hat, sondern dass man die Dinge mit Überzeugung macht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass wir von Anfang an eigentlich diese Überzeugung hatten, auch mal einem weh zu tun vielleicht oder auch mal durchzugehen, wenn man an der Außenlinie hat, auch mal hinzulangen vielleicht und uns so einen Eindruck zu machen, gerade bei Heidenheim, eine Mannschaft, die sich auch sehr über diese körperliche Überlegenheit vielleicht definiert, konnten wir eigentlich von Anfang an jetzt nicht so dagegen wehren und das macht natürlich was mit dir, aber auch mit dem Gegner und der ist dann immer selbstbewusster geworden und dann ist Heidenheim auch eine ordentliche Mannschaft, wenn sie da ihr Spiel durchbekommen mit der Körperlichkeit.
Ja, du hast es in diesem Interview, das ich schon erwähnt habe, vor der Saison, auch gesagt, so in etwa, dass diese Mannschaft des ersten FC Nürnberg manchmal noch ein bisschen zu früh die Nerven verliert, hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber ungefähr gemeint, dass wenn der Gegner Schwierigkeiten bereitet, war das gestern dann wieder so ein Ding? Ihr hattet jetzt nach der ersten Halbzeit auf St. Pauli mit den 3 Gegentreffern, hattet ihr tatsächlich 7 Pflichtspielhalbzeiten ohne Gegentor und jetzt dann wieder so ein Spiel, das wirklich nicht gut aussah.
Ja.
Ist es immer noch im Progress sozusagen?
Ja, absolut. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es auch einen großen Beitrag dazu leistet, dass wir mehr Spieler brauchen, die Verantwortung übernehmen. Ja, also das habe ich auch in dem Interview gesagt. Da geht es nicht darum, dass du schreist, weil du um zu schreien oder dass du jetzt verrückt ins Dribbling gehst oder dass du dass du irgendwas Besonderes machst. Verantwortung übernehmen hat viele Facetten. Die einen kommunizieren viel und helfen einander und schaffen es so, dass sich dann Spieler an einen hochziehen können. Die anderen sind mit Ball die den Unterschied ausmachen. Ich denke jetzt an Lino Tempelmann zum Beispiel oder Fabi Nürnberger, auch Tai Dumann, die das sind Spieler, die, wenn sie das den Ball dann, wenn sie es fühlen und den Ball bekommen, die dann Sicherheit geben können und so Verantwortung übernehmen. Oder unsere Stürmer vorne in letzter Konsequenz die Tore schießen oder Abschlüsse machen oder die Gegner vor Probleme stellen. Und das hat viele Facetten. Und ich glaube, manchmal, wenn wir, und so hat das gestern auch wieder gewirkt, wenn wir unter Druck geraten, warten wir aufeinander, bis jemand halt das Heft in die Hand nimmt. So. Und das müssen wir lernen, dass das jeder sein kann und jeder auf seine Art und Weise nicht sich irgendwie verdreht oder irgendwas macht, um es zu machen, sondern das muss schon Hand und Fuß haben und das ist schwer. Ich kenne das auf dem Feld, wenn du dich unwohl fühlst, dann rauszugehen und Dinge zu machen, von denen du absolut überzeugt bist, das ist Kunst eigentlich letztendlich. Und ich glaube, da haben wir nach wie vor Riesenpotenzial und da müssen wir uns auch absolut verbessern. Und wie gesagt, gestern hat es auch wieder so gewirkt, dass auf der anderen Seite sage ich, wenn wir vielleicht mit 0-0 in die Pause gehen, dann haben wir eine schlechte Halbzeit gespielt, aber sagen, okay, jetzt können wir vielleicht was ändern. Und das Tor kommt halt zu einem blöden Zeitpunkt natürlich, kommt immer zu einem blöden Zeitpunkt, aber das vor der Pause jetzt nochmal, gab da nochmal so ein richtig, da hat sich das quasi so bestätigt, die erste Halbzeit. Und die logische Konsequenz war das Tor. Und das war halt ein blöder Gedanke. Und nochmal, trotzdem glaube ich, dass wir dann in diesen Situationen, wo es richtig eklig ist, dann müssen wir uns aufrichten. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber das ist das, was wir machen müssen. Weil es kommen Spiele in der zweiten Liga, die dich an die Grenzen bringen.
Aber kann man das lernen in dem fortgeschrittenen Fußballkarrierenalter, in dem natürlich sind da viele junge Spieler dabei, aber ist das wirklich was man lernt, oder ist einem das gegeben sozusagen und dann muss man solche Spieler mit so einer Mentalität eher dazu kaufen, weil sie die anderswo schon bewiesen haben, oder ist das wirklich was auch eine Entwicklung sein kann?
Das jetzt ist noch für mich eine Persönlichkeitsentwicklung. Also das hat für mich was mit Persönlichkeit zu tun. Und das ist, nochmal, da ist jeder anders. Also ich will auch gar nicht, dass Spieler, die du nie hörst, normal dann auf einmal anfangen rumzubrüllen, weil das glaubt dann auch niemand. Ja, das ist ja nicht glaubhaft. Aber ich glaube schon, dass wenn Spieler durch solche Situationen gehen und merken, wenn ich mich jetzt vielleicht verstecke oder ein bisschen weniger mache und versuche mitzuschwimmen, dann geht das auch irgendwie, aber merken das retrospektiv, dass das dass ich dann keinen Einfluss habe oder schauen sich die Szenen an, denken sie, okay, warum habe ich dann nicht das gemacht oder warum bin ich nicht in den Raum reingelaufen, warum habe ich nicht angeboten, warum bin ich nicht, habe ich den Pass nicht ruhiger gespielt, warum habe ich den Zweikampf nicht geführt, solche Geschichten helfen dir dann vielleicht im nächsten Mal, wenn du wieder, und das wird wieder passieren, dass wir in so eine Situation kommen, dass wir dann versuchen, vielleicht mehr zu machen und dann merken wir, okay, es geht, auf einmal dreht sich das Momentum. Und wenn du die Spiele anguckst, der Hamburg, wo gefühlt von außen jeder gesagt hat, boah, das war eins der coolsten, der besten Spiele, die wir gemacht haben, da hat sich das Momentum die ganze Zeit gedreht. Das war nicht so, dass wir top gespielt haben, 90 Minuten lang oder.
Also dieses 2-1 in der Rückrunde.
Genau, da. Oder auch das, selbst das Pokalspiel war ja auch so. Da haben die Fans haben applaudiert und haben gesagt, boah, Jungs, war richtig geil. Und wir sind auch selber natürlich enttäuscht gewesen, dass wir rausgeflogen sind, aber haben gesagt, boah, das war richtig cool, weil wir halt in Phasen des Spiels gedrängt wurden durch Qualität vom Gegner und aus denen haben wir uns mit mit gewissen Situationen halt wieder rausgeholt. Und das sind dann meistens irgendwelche Zweikämpfe, wichtige, die du gewinnst, wo du dem Gegner den Schneid abkaufst, wenn du Abschlüsse bringst, wo du dem Gegner ein schlechtes Gefühl gibst, wo du einfach deren Schwächen befeuerst und deine eigenen Stärken quasi einbringst ins Spiel. Und das sind auf unserem Niveau, würde ich sagen, so weit wie die Mannschaft ist, das sind noch Momente erst. Ja, das sind nicht, bis es Phasen werden, das kommt dann mit der Sicherheit, mit dem Selbstverständnis, wenn wir uns alle wirklich gut kennen. Aber im Moment sind das so, das sind kleine Momente im Spiel, die das Spiel in eine Richtung drehen. Und die müssen wir erkennen und dann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive dann da sein einfach. Und nochmal, ich sag einfach, und das ist das Schwerste, aber ich sag, das ist auch, wenn du gestern Dortmund gesehen hast, gegen Freiburg ist es dasselbe. Ja. Die haben bis zur 70. Minute nichts gemacht oder es ist so schwer getan. Und mit dieser einen Situation auf einmal dreht sich dieses Spiel und das ist auf allerhöchstem Niveau. Ne? Und dann ist es auch nicht so, dass Freiburg was schlecht gemacht hat, aber dann auf einmal ist der Kopf voll dabei.
Verändert sich.
Und es verändert sich die Statik vom Spiel. Und das macht Fußball so interessant auch, ja, weil ja, man versucht zu strukturieren und zu planen, aber viele Dinge sind auch Momentum und vor allem spielen sich im Kopf ab.
Ja, schlecht für den Kopf wahrscheinlich gestern Abend, das ist auch am Freitagabend, dass es auch sehr früh für mich einigermaßen überraschend Pfiffe gab im ersten Heimspiel nach dem Derby. Darf man als Kapitän des ersten FC Nürnberg sagen, dass einen so etwas ärgert? Oder muss man da diplomatisch sein und sagen, man versteht die Pfiffe der Zuschauer, weil die Eintritt zahlen, wie man diese Antwort oft hört? Ich würde mich ärgern. Ich weiß nicht, ob ich es mich sagen trauen würde, aber ich würde mich ärgern.
Auch da, das sind Dinge, die wir auf dem Feld natürlich durch Leistung beeinflussen können, aber wie jetzt eine Person mit Enttäuschung umgeht, das können wir nicht beeinflussen. Ja, ich sage, ich bin einer, wenn ich sage jetzt, ich bin Fan von meinem Kind zum Beispiel und das hat Schwierigkeiten, dann würde ich versuchen, meinem Kind zu helfen und positiv zu sein. Ja, das bin aber ich.
Ja.
So, und dann gibt's halt andere, die sagen, okay, ich bin dann streng und
Hausarrest.
Und Hausarrest und drohe und versuche halt so zum Erfolg zu kommen, beziehungsweise das zu beeinflussen. Ja, und das kann ich. Ich natürlich würde ich mir wünschen, dass man bei einer jungen Truppe dann in schwierigen Phasen den Zuspruch von den Fans kriegt, die dir Sicherheit, dieses Stück an Sicherheit geben, das ja auch Momentum im Spiel ändern kann. Aber nochmal, das können wir durch Aggressivität, glaube ich, und die Grundtugenden schon beeinflussen, weil ich glaube, wenn die Fans sehen, wir probieren alles, dann sind die auch dabei, auch wenn es vielleicht mal was nicht funktioniert. Und gestern sage ich nicht, dass wir es nicht probiert haben, aber dass wir einfach so gehemmt waren, dass es von außen so erscheinen mag, als würden wir nicht wollen. Und das kann ich sagen, das ist nicht so. Das ist einfach, das ist nicht so. Jeder wollte und jeder hat versucht, aber es hat nicht zusammengepasst gestern. Und da in den Phasen zu erwarten, dass dann sich dass alle Verständnis dafür haben, gerade hier, wo natürlich schon eine Erwartungshaltung ist, ja, ist vielleicht hart formuliert, aber das erwarte ich schon gar nicht mehr. Also das ist so. Also ich natürlich kann ich das verstehen, wenn ich aber ich glaube, diese Pfiffe, die kommen aus einer Erwartungshaltung raus. Und das ist ich kann nur
die sagen, der Verein ja auch geschürt hat, die Erwartungshaltung, klar, mit dem Saisonziel Platz 1 bis 6. Ja.
Also eine Erwartungshaltung ist ja auch gut, weil ich glaube, wenn du dir hohe Ziele setzt, dann kannst du auch dich nur selber zu Höchstleistung oder dazu bringen, kein Potenzial zu verschwenden. Ja, aber ich sag, Fußball ist, wie ich vorher schon angedeutet habe, ist nicht immer geradeaus. Und es ist klar, sind wir der Club und wir sind Nürnberg und wir wollen alle hoch, wir wollen alle größtmöglichen Erfolg. Aber die Liga ist so eng und es sind, wie gesagt, Nuancen, die Spiele in eine oder andere Richtung ziehen. Und da kann ich nur sagen, aus Spielersicht, wenn du auf dem Feld stehst und du eh schon über dich selber, mit dir selber vielleicht nicht zufrieden bist, mit der Mannschaftsleistung gerade nicht zufrieden bist, und wenn dann von außen dieser Druck noch kommt, dann hilft das nicht. Das so klar muss man das sagen, dann hilft das nicht. Aber es ist halt ein Stück weit normal. Und das können wir aber nicht beeinflussen. Das können wir nur beeinflussen, wenn wir dann, wir müssen dann, unsere Aufgabe muss dann sein, die wieder auf unsere Seite zu ziehen, damit wir wieder so feiern können wie nach einem Derby-Sieg zum Beispiel.
Ja, eine komplizierte Aufgabe, 4 Punkte aus 4 Spielen ist, Frank Schmidt hat es gestern in der Pressekonferenz gesagt, er würde den eigenen Start, den von Heidenheim in die Saison jetzt noch nicht einschätzen wollen, sondern erst nach 10 Spielen würde er genauso sagen, wenn es weniger Punkte wären, die Heidenheim gesammelt hat, als die 9, die es sind. 4 Punkte ist wenig. Ich habe tatsächlich gestern, als ich aus dem Stadion nach Hause kam, weil ich dann auch oft nicht sofort einschlafen kann, habe ich mir auf Amazon Prime noch All or Nothing Arsenal angeguckt, die 9 Folgen. Die letzte Saison, glaube ich, gestartet sind mit 3 Niederlagen, was es in der Geschichte von Arsenal. Ich glaube, 4 Niederlagen zum Start gab es noch nie oder sowas. Und die Unruhe, die dort dann geherrscht hat, Mikel Arteta, von dem die Fans den Rauswurf fordern, Spieler, die beschimpft werden, dass sie einfach viel zu schlecht sind für diesen großen Londoner Verein. Und die dann am Saisonende aber 5. werden und eine gute Saison spielen. 5. glaube ich, mich zu erinnern. Irgendwie so um den Dreh muss es gewesen sein. Korrigier mich als England-Experte, wenn ich da was Falsches sage. Aber auf jeden Fall dieses...
Ich glaube da mal.
Ja, dann das erste Spiel nach dieser dritten, nach den 3 Niederlagen halt 1-0 gewinnen und dann entwickelt sich irgendwie alles zum Guten und Arteta wird inzwischen auch als großer guter Trainer bezeichnet. Ist es wirklich dann im Fußball so, dass man einfach darauf hoffen muss, dass in Sandhausen vielleicht da ferner mal die Möglichkeit zum 1-0 nutzt, die es gestern auch gab?
Ja, schon. Ich glaube, dass es für uns als Spieler wichtig ist, dass wir uns auf die nächste Aufgabe. Es ist platt formuliert und ist eine Floskel wahrscheinlich.
Ja.
Auf das fokussieren, was wir wirklich kontrollieren können. Und das ist, der nächste Tag, das nächste Training. Aus dem lernen, was nicht funktioniert hat und das in den Fokus zu stellen. Was wartet auf uns gegen Sandhausen? Und jetzt nicht zu viel uns an anderen Geschichten zum Beispiel, wie es jetzt bei Arsenal war, hochzuziehen oder versuchen hochzuziehen. Ja, weil wenn das nicht funktioniert, wenn das nächste Spiel nicht funktioniert, muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen. Ja, und wenn wir uns da zu sehr abhängig machen von Dingen, die ich habe keine Ahnung, wie das bei Arsenal war, was die für einen Kader hatten vor letztes Jahr oder so, es ist natürlich schon auch da einfach eine Kopfgeschichte. Ja, der Kopf fängt an, mehr nachzudenken. Du versuchst vielleicht auch Dinge in Frage zu stellen, beziehungsweise du stellst Dinge in Frage, weil es mit negativem Ausgang die Dinge, die du machst, wenn die nicht funktionieren, dann fängst du automatisch an, mehr nachzudenken, obwohl das vielleicht beim nächsten Gegner super funktioniert, ja.
Ja.
Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, und das habe ich, glaube ich, schon mal vorher im Interview auch gesagt, im Sieg und in der Niederlage nicht zu sehr dich von Emotionen leiten zu lassen, sondern zu sagen, in Niederlagen wie in Siegen, was muss ich besser machen? Das ist eigentlich die Frage. Also das ist nicht zu weit in die Zukunft zu gucken, was könnte, hätte, sollte. Jetzt haben wir einen schlechten Start oder was weiß ich. Oder nur 4 Punkte aus 4 Spielen. Sondern die Frage ist, was können wir besser machen, damit wir gegen Sandhausen 3 Punkte holen? So, und das ist das Einzige, mit dem man sich beschäftigen sollte.
Ja. Wie gehst du denn dann in solchen Situationen vor? Jetzt hast du eine prominente Rolle als Kapitän, hast in dem Interview auch gesagt, das ist für dich eher so eine Formalie, weil du auch sonst schon einer bist und warst, der seine Meinung sagt bei allen Vereinen, bei denen du bisher warst. Du hast nach der letzten Saison deine Traumelf oder sowas für Club TV vorgestellt und sagst da einen schönen Satz, dass du die die ein sehr schöner Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass du die Spieler auch nicht nur nach sportlichen Können ausgesucht hast, sondern auch nach dem, was sie dir gebracht haben in Sachen Leadership und so. Also Leadership und so, das fand ich so großartig, weil du das so dahin sagst, als müsste man sich so ein bisschen fast dafür schämen, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Aber es ist ja doch in allen Lebensbereichen nicht so schlecht, wenn sich einer oder eine damit auskennt. Wie leitest du in so einer Woche, in der du auch noch verletzt bist und vielleicht wirklich jetzt nicht so nah an der Mannschaft dran? Ja, wie führst du da?
Das ist eine schwierige Frage, beziehungsweise eine nicht einfache Sache zu tun, weil ich das eigentlich immer davon, oder nicht einfach zu beantworten, weil ich das eigentlich immer davon abhängig mache, wenn ich reinkomme, was fasse ich auf? Wenn ich so ein bisschen Bedrücktheit fühle oder Schwere.
Dann kommt doch der Gag, oder?
Ja, genau, dann kommt vielleicht, ey Jungs, wir haben jetzt, ist doch geil, wir sind, Sonne scheint draußen, grüner Rasen, und wir dürfen draußen an der frischen Luft trainieren und werden bezahlt dafür. Ja, solche Sprüche, wo du so ein bisschen versuchst, die Perspektive wieder so ein bisschen zu verändern, weg von, jetzt, ich muss das und ich muss das und das hat nicht funktioniert, sondern dann auch diese Leichtigkeit wieder so ein bisschen vielleicht reinzubringen. Oder wenn ich halt spüre, dass da Spieler sind, die vielleicht das nicht verstanden haben, worum es geht, dass du dann halt sagst, ey Jungs, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier 5-6 Tage, die müssen wir aber auch nutzen. Ja? Also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas zu verschenken haben, weil dafür sind wir nicht gut genug, noch nicht gut genug. Mhm. Ja? Und so ist das eigentlich immer so eine, da gibt es keine Anleitung, kein Rezept so wirklich, sondern ich schaue eigentlich immer so, was nehme ich wahr, wenn ich in eine Gruppe reinkomme. Und auch da ist es halt so ein bisschen ist halt immer der Gedanke, ja, der ist im Moment nicht im Mannschaftstraining zum Beispiel. Der weiß nicht, was wir im Training machen und so weiter. Dieser Gedanke ist natürlich unterbewusst immer dabei bei den Spielern. Mhm. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, wenn ich dann auf einmal anfange, hier alle 10 Minuten irgendeine Ansage zu machen, ja, weil das muss man mit Gefühl machen. Und dafür, wie gesagt, da gibt's kein Rezept dafür, da gibt's kein Playbook oder so, sondern ich mache das eigentlich immer so, wie ich es im Moment fühle.
Wie hast du das, oder hast du das schon immer so gemacht? Du hast auch in dem Interview gesagt, dass du immer schon Kapitän warst, so ab der U9 bei 60.
Ja.
Du hast auch das hat mich überrascht, in dieser Traumelf, die du da aufgestanden hast, Gábor Kiray in dieser Hinsicht sehr lobend erwähnt. Das ist jetzt einer, von dem ich nie mit so einer Rolle in Verbindung gebracht hätte, weil ich mich wahrscheinlich von Oberflächlichkeiten wie einer grauen Jogginghose einfach täuschen lasse und denke, ja, das ist der Clown.
Gelegen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ja, wie lernt man das?
Nee, also ich, um die erste Teil der Frage, war das schon immer so? Bei mir absolut nein. Also gar nicht. Ich habe eigentlich bis die komplette Zeit bei 60 eigentlich versucht, diese Rolle perfekt auszufüllen. Ja, also ich habe mich für alles verantwortlich gemacht und verantwortlich gefühlt. Ich habe mich bei Niederlagen auch, ja, natürlich mir die Hauptverantwortung gegeben. Als Kapitän und du musst das und du musst dies und du musst jenes. Mhm. Und das habe ich in den Interviews, glaube ich, auch gesagt, dass ich an vielen Punkten dann ja überfordert war auch. Ja,
weil du natürlich,
wenn du das alles auf dich ziehst.
Ja, darf ich da ganz kurz einhaken, weil tatsächlich ich vor einiger Zeit von Ronald Renk dieses Buch gelesen habe, wurde hier im Podcast schon öfter mal thematisiert, der große Traum, in dem er drei Jugendspieler auf ihren Weg zum Profi begleitet, durch die NLZs, zwei aus dem FCN-NLZ, einer von der Spielvereinigung Fürth. Einer ist Marius Wolf, der einzige, der es dann auch wirklich zu den Profis geschafft hat. Die anderen beiden scheitern dann irgendwie am letzten Schritt. Mhm. Und Marius Wolf ist ja auch ins NLZ zu den 60ern oder in die Jugend zu 60 gewechselt. Und da kommt tatsächlich in diesem Buch mal Christopher Schindler vor, weil so beschrieben wird, wie schwer sich alle drei mit diesem Leben im NLZ tun und mit den Herausforderungen und nebenbei noch in die Schule und weg von den Eltern und sowas. Und dann kommt Christopher Schindler, wird dann erwähnt als, der macht dann auch noch ein Einser Abi irgendwie, wo alle staunen, die das mitbekommen und sich denken, wie geht es eigentlich? Ich bin schon froh, wenn ich nach dem Training irgendwie nochmal von der Couch runterkomme und sowas. Und war gar nicht so einfach, wie es dann auf die anderen offenbar gewirkt hat, die dich da gesehen haben.
Ja, genau. Also es ist immer eine Sache der Perspektive, ja. Also ich weiß, es ist immer natürlich bist du mehr im Rampenlicht, als um das jetzt auch mal auf die Kapitänsrolle irgendwie zu projizieren. Die anderen sehen dich nur von außen, ja. Die wissen nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ich glaube, sie spüren schon, was er sagt. Macht er das jetzt, weil er es sagen muss? Oder weil es halt die Position oder die Rolle von ihm fordert? Oder ist das wirklich was er fühlt und wo er auch dahinter steht? Und das war was, das musste ich erst lernen, ja. Also ich habe das wirklich früher so, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl, aber ich sollte jetzt was sagen, weil ich glaube, das wird von mir erwartet. Genau wie Marius vielleicht in dem Moment halt sagt, ich vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht, was ist mit mir los?
Ja.
Und sich auch von anderen so ein bisschen abhängig macht, ja, und sie auf andere guckt und denkt, was die von mir vielleicht erwarten und was ich dann auch von mir erwarte. Und zu lernen, dass das eigentlich, ja, dass du die Dinge vielleicht auch gar nicht machen musst und dass es sogar besser ist, vielleicht, wenn du es nicht fühlst, nichts zu sagen, aber dafür, wenn du in einem anderen Moment halt
was fühlst
und sagst so, da kann ich jetzt helfen, dann kommt das automatisch und dann sehen dich die Leute auch anders automatisch. Als wenn du dann vielleicht eine Rede hältst, die nicht ankommt, weil du sie nicht authentisch rüberbringen kannst und dann, wenn du einen Raum verlässt, dann jeder über dich redet und sagt, was war denn das jetzt für eine Ansage? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe. Und da war halt auch, und das bin ich jetzt beim zweiten Teil der Frage mit Gabor Kiray. Also,
Die habe ich schon wieder vergessen. Das ist eine Spezialität von mir.
Ja, ja. Also kein Problem. Also, du bist absolut oberflächlich, da hast du recht, weil Gabor war schon. Gabor war, glaube ich, prägende, mit die prägendste Persönlichkeit eigentlich im Fußball. Er war ein überragender Torwart, aber viel mehr als das war er. Ja, der hat dann auch nach Spielen, wo wir verloren haben, hat der im Kreis nur Schmarrn gemacht. Und ich dachte mir so, der hat mich halt angesteckt damit. Dann ist diese Leichtigkeit wieder gekommen. Auf einmal ist die Qualität im Training besser geworden. Ja. Und im Nachhinein, ich bin halt ein Denker, habe ich mir das halt so erklärt, dass das diese Leichtigkeit halt einfach durch solche Situationen kommt. Und das war, weil er das gefühlt hat, weil er gesagt hat, ich bin jetzt vielleicht, ja, jetzt nicht mehr der Jüngste, aber ich kann halt diese Lockerheit, diesen Spaß, wenn wir es brauchen, reinbringen. Dann eine andere Situation hat er beim Torschuss, hat er zwei Tore gefangen, die ersten zwei Schüsse. Auf einmal hat er seine Handschuhe ausgezogen und geflucht die ganze Zeit. Ja. Hat nur noch mit seinen Händen halt seinen ohne Handschuhe gehalten, wo ich mir gedacht habe, so, also warum macht er das?
Auch ein bisschen übertrieben jetzt, ja.
Ja, warum macht er das, ja? Aber du hast wirklich gemerkt, dass dann dadurch die Qualität im Training oder dass das mit anderen Spielern was gemacht hat. Und das war, glaube ich, weniger der Inhalt von dem, was er gemacht hat, sondern mehr. Er fühlt das gerade, er ist authentisch, er macht das, was er denkt und wo er dahinter steht. Und dann hast du eigentlich keine andere Wahl, als ihm zu glauben und dann halt versuchen, auch für deinen Führungsspieler einfach in die Bresche zu springen. Und ja, er war halt auch auf der anderen Seite, glaube ich, auch immer einer, der sich zu sich selber auch sehr hart war. Und das bin ich auch. Also es gibt so viele Dinge, also die Leadership und Führungsqualitäten ist vielseitig, aber ich bin halt der Meinung, dass du von anderen nichts verlangen kannst, was du halt selber nicht in die Waagschale wirfst. Und deswegen, ja, glaube ich, weil ich halt immer einer war, der hart an mir gearbeitet hat und der ist es halt schon eine Art von Grundauthentizität, der sich dann die anderen vielleicht nicht entziehen konnten, ja, weil sie gesagt haben, natürlich tut es mir auch weh, aber er macht es halt auch, ne? Also muss ich es auch machen. Und allein dadurch ziehst du schon Leute mit.
Ja.
Das sind aber alles Dinge, die du über die Jahre und über die ja, auch Fehlschläge vielleicht lernst. Ja.
Weiß er das? Weiß das Gabor Kiraj, was du für seine, was er für deine Karriere bedeutet hat oder für deine Entwicklung auch als Anführer?
Also ich habe bis bevor ich nach England gegangen bin, hatte ich regelmäßig mit ihm Kontakt, habe ihn auch damals, als er noch in Fulham gespielt hat, habe ich ihn mal besucht mit meiner Familie. Aber dass ich ihm das so ins Gesicht gesagt habe, nee, ehrlich gesagt, nee. Nein.
Nee. Okay. Und vielleicht gibt's ja in der Mannschaft jetzt beim 1. FC Nürnberg welche, die das an dir so beobachten.
Das wäre schön. Also das wäre schön. Wenn ich nur jemanden auch mit jetzt ein Kilian Fischer, ein Tom Kraus, weißt du, wenn wir junge Spieler dazu bringen, dass sie den nächsten Schritt gehen, dann schreibe ich mir das auch auf die Autogrammkarte, ja, weil das freut mich einfach, weil die Jungs das verdient haben, weil die mitgezogen haben und zuhören, und das ist cool.
Schreibt man dann am Ende der Saison einen Erstliga-Aufstieg noch auf die Autogrammkarte oder einen Drittliga-Abstieg? Wenn man sich die Kommentarspalten anschaut in den sozialen Medien und sowas, ist mal wieder Weltuntergang beim ersten FC Nürnberg. Du hast auch in diesem Interview gesagt, du hast es damals bei 60 auch mal erlebt, wo ihr eigentlich aufsteigen wolltet, und dann ist alles ganz schwierig geworden. Mhm. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil du noch in eine Behandlung musst und die natürlich wichtiger ist als dieses Gespräch mit mir, Quatschkopf. Aber kannst du noch ein bisschen für Optimismus sorgen in diesem Optimismus-Podcast?
Ja, natürlich. Also ich bin lange Zeit in meiner Karriere ich war in vielen Situationen, wo ich am Abgrund stand sportlich, wo wir gesagt haben, wo wir in fast aussichtslosen Situationen waren, und auch das ist so ein gewisser Lernprozess, den du durchmachst, und ich gehe immer positiv ran an die nächste Aufgabe, ist immer positiv, weil wenn du zu viel zweifelst, dann geht es sowieso schief. Aber ich glaube einfach, und da beneide ich dich nicht, dass du dir die Kommentarspalten da durchstöberst. Ich habe das halt aufgehört schon seit Jahren.
Das glaube ich immer nicht. Wirklich?
Doch, 100%.
Echt?
Also ich lese auch keine Zeitung und gar nichts.
Okay,
und
das ist schlecht für uns, weil... Du könntest leid, ja die Zeitung lesen, aber den Sportteil weglassen. Das wäre doch ein Kompromiss.
Ja, aber selbst da, in anderen Bereichen.
Ist auch schwierig.
Da weiß man ja gar nicht, was man glauben soll.
Ja, das bei uns in der Zeitung alles. Das ist ein anderes alles. Thema. Ja, ja, da machen wir mal einen anderen Podcast
dazu. Genau. Nee, bei euch ist alles
Aber schafft top. Man das wirklich? Also ich meine, bei uns ist es ja wirklich auch so, dass unser Beruf nicht in dem Maße wie eurer, aber auch öffentlich kommentiert wird. Und mich interessiert es dann manchmal einfach. Und über manche Beleidigungen kann ich sogar sehr gut lachen. Manche treffen natürlich, aber über manche kann ich auch lachen. Und manchmal denke ich mir, ja, lese ich mal wieder, was die Leute so drunter kommentieren. Machst du wirklich gar nicht?
Gar nichts.
Null. Gar nichts. Also soll ich dir schnell was vorlesen? Bisschen was Kraus raus. Mein Lieblingsding war heute Kraus raus, wo dann schon der Trainername nicht mehr richtig geschrieben wird. Aber
ich werde oft hier mit. Das Highlight war jetzt letzte Woche, war ich in Regensburg im Stadion und bin dann rausgegangen, wo ich mit Tim angesprochen. Kevin gibt's oft bei mir.
Kevin Schindler.
Genau, ja, gut. Kevin und Christian, also es gibt alle möglichen Namen, die mir schon gegeben worden sind. Ja. Aber ja, nee, also wirklich, ich lese das wirklich nicht durch, weil das für mich halt auch diese Geschichte ist mit in Niederlagen nicht zu negativ und in Siegen auch nicht zu positiv, weil du gewinnst ein Spiel, dann sagt jeder, was weiß ich, vor ein paar Jahren hat jeder dann gesagt, ja, Schindler muss in die erste Liga, oder wo es in England gut gelaufen ist, haben dann alle gesagt, ja, du musst in die Nationalmannschaft oder du musst hier und da. Und das unterbewusst berührt dich das. Und
Das stimmt. Nicht nur unterbewusst, mich berührt sowas schon auch tatsächlich, aber ja, genau, ich aber kann halt oft noch drüber lachen. Ja. Und Lob kriege ich nicht so viel.
Ja. Und jetzt einfach nur, entweder bist du voll in die Pfanne gehauen
oder ein bisschen beleidigt. Ja, genau. Aber in die Nationalmannschaft wollte mich noch keiner schreiben.
Nee, also es ist gerade in einem Sport, wo du, glaube ich, oder in einem Berufszweig, wo du halt so unter Druck stehst und wo du eigentlich wöchentlich so unter Druck stehst, glaube ich, ist die Kopf, ich glaube, das geht aus dem Podcast oder der Unterhaltung jetzt auch hervor, für mich ist der Kopf entscheidend. Also Und solche Dinge sind halt, glaube ich, nicht gut für den Kopf. Und ja. Das, ja, deswegen habe ich davon Abstand genommen. Aber ob das jetzt für andere wiederum ein Problem ist oder nicht Problem ist, die sagen halt, ja, mir ist alles wurscht, ich bin jetzt nicht so ein Denker, kann ich mir auch vorstellen, dass es denen überhaupt nichts ausmacht, sondern dass die, ja, dass sie das gerne haben oder auch brauchen vielleicht sogar. Bei mir ist es aber nicht so und es war aber auch nicht so einfach, weil meine Mom zum Beispiel, die liest da sehr viel und hat dann auch immer und hier und da bist du und Kicker und dann ja. Wieder hier hat jemand sehr nett geschrieben und so und ich sage mir bitte nicht böse, aber ich sag dann schon immer, ja, ich weiß schon, du willst das ja eigentlich alles gar nicht hören.
Ja, das ist tatsächlich wäre das noch eines der Themen gewesen, das ich mir vorab vorgenommen hätte, wie das auch ein Familienleben verändert, wenn ein Kind plötzlich in so einen prominenten Beruf hineingespült wird, aber also das heißt, die Mutter liest sie es immer noch oder?
Ja.
Ja. Ja. Und gibt's nicht auch in der Kabine dann irgendjemanden, der dann immer reinkommt und sagt, habt ihr das schon gelesen? Und da fordert jemand Kraus raus und da jemand Kevin Schindler raus und sowas, ja, den man dann zur Ruhe bringen muss.
Ja,
ich befürchte, dass ich ab jetzt mehrmals auch Kevin Schindler sagen werde in unseren Gesprächen, ja, weil ich sowas glaube, ich weiß gar
nicht, welche Zeitung das war, aber der Bericht, wo ich gekommen bin, unter dem Bild, es war ein Riesenbericht, okay. Eine Seite,
stand
unter dem Bild Kevin Schindler.
Ja, ich sag, okay, hoffentlich war es denn ich. Jetzt lache ich noch, aber wenn ich nachschaue. Genau, ja.
Schau mal nach vielleicht.
Habe ich das in die Welt gebracht?
Nee, also, die gibt's auf jeden Fall, den Spieler. Und klar, man lacht dann mit, aber ja, ich bin nicht der aktiv da drin ist und die Sachen raussucht.
Okay. Gut, jetzt habe ich eine Viertelstunde ungefähr überzogen, dafür entschuldige ich mich. Aber ich könnte noch eine Stunde, aber ich sehe die medizinische Notwendigkeit. Heißt es dann Comeback in Sandhausen oder wollen wir hier nicht zu viel ankündigen?
Also das, genau, das kann ich nicht versprechen. Also jetzt geht es erstmal darum, es kommt darauf an, wie schnell ich ins Mannschaftstraining voll einsteigen kann, weil wenn ich jetzt einen halben Tag trainieren kann, voll vorm Spiel, bringt mir das auch nichts. Weil du natürlich in 2-3 Wochen musst schon was aufholen, auch fitnessmäßig.
Ja.
Deswegen kommt es jetzt wirklich darauf an, wie schnell ich auf den Platz zurückkomme und mit der Mannschaft voll trainieren kann. Ja. Das kann ich im Moment leider noch nicht sagen.
Ich drücke die Daumen. Vielen Dank für dieses sehr nette Gespräch. Ich bin mir Danke jetzt nicht auch. ganz sicher, ob wir Optimismus haben verbreiten können oder ob wir in den Kommentaren, die du nicht liest, ich aber schon aufs Schlimmste beleidigt werden für dieses Gespräch. Ist mir egal, mir hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Mir ciao. Auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.